Schreibzeug.
Der Podcast für alle, die schreiben.
Oder auch nicht.
Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
Immer sonntags, alle 14 Tage um 0 Uhr geht eine neue Folge dieses Podcasts online. Und dies ist eine davon. Mein Name ist Wolfgang Tischer von literaturcafé.de und ich mache diesen Podcast rund ums Schreiben und Schreibthemen zusammen mit meiner wunderbaren Kollegin in München, Diana Hillebrand. Hallo Diana.
Hallo lieber Wolfgang. Ja, wie gut, dass wir nicht alleine sind, sondern zu zweit. Sonst wäre das hier wirklich langweilig. Ich freue mich auf jede neue Folge mit dir.
Wir sind nicht zu zweit, sondern ihr seid da draußen. Hallo euch allen, herzlich willkommen. Die ihr neu dabei seid, die ihr schon lange zuhört, immer wieder toll, wenn auch Rückmeldungen kommen. Also deswegen am Anfang gleich mal die Aufforderung. Wir freuen uns, wenn ihr kommentiert, wenn ihr uns Mail schreibt, wenn ihr auf schreibzeug-podcast.de Kommentare abgibt zu dieser Folge, zu anderen Folgen, Fragen. Wir nehmen die auch auf. Wir schauen auch, es gibt Anregungen. Neulich kam auch wieder was Interessantes zum Briefroman. Diana, hast du es gelesen?
Ja, tolle Idee. Ja, habe ich gelesen und das Herz ging mir auf. Was für ein schönes Thema. Habe ich mir gleich in unser Podcast-Folgenbuch aufgeschrieben, weil finde ich ein ganz schönes Thema.
Kann manchmal etwas dauern, aber es kommt. Und wir nehmen die Themen auf und es sind eben Themen rund ums Schreiben von Büchern, ums Veröffentlichen von Büchern, auch ums Lesen von Büchern. Letztendlich alles Themen, die relevant sind für alle, die schreiben oder auch nicht.
Es hängt ja alles irgendwie zusammen, ne? Und was ich auch sehr schön fand auf unsere Folge über das Vernetzen und gegen die Einsamkeit, hat es einige Einträge gegeben auf unserer Feedback-Seite von www.schreibzeug-podcast.de, wo Leute wirklich geschrieben haben, ich bin hier in Nürnberg und vielleicht habt ihr Lust, euch mit mir zu treffen. Schaut da ruhig rein und tragt euch da ruhig ein. Vielleicht können wir ja hier so eine kleine Vernetzungsplattform bieten.
Die Folge hat interessanterweise, so meine Wahrnehmung, wirklich so viele Rückmeldungen gebracht. Also vielleicht hat es wirklich einige dazu angeregt, sich irgendwie zu vernetzen oder festzustellen, ja, kann man ja machen, man muss nicht einsam sein.
Nein, und man muss auch nicht darauf warten, dass etwas kommt, sondern man kann auch selber aktiv werden und sich selber eine kleine Gruppe aufbauen. Fand ich sehr schön. Also schaut da ruhig mal rein auf die Feedback-Seite. Und wenn ihr selber Leute sucht, die mit euch zusammen schreiben oder sich austauschen über Texte, dann könnt ihr euch da gerne eintragen.
Rausgehen in die Welt und Menschen treffen, das schließt in manchen Aspekten auch zum heutigen Thema an, Diana.
Das stimmt, denn auch das war ein Wunsch, glaube ich, Wolfgang. Ne? Das Thema von heute gab es, glaube ich, auch schon als Wunsch von unseren Zuhörern, wenn ich mich nicht täusche.
Recherche lautet das heutige Thema. Also nachforschen, gucken, schauen. Und wir haben ja unseren Fokus hier schon etwas auf Prosa, also Kurzgeschichten, Romane. Natürlich kann Recherche oder ist Recherche bei Sach- und Fachbüchern noch weitaus wichtiger. Da werden wir sicherlich Überschneidungen haben, das werden wir heute auch in Teilen manchmal auch ansprechen. Aber wenn wir natürlich jetzt heute über Recherche sprechen, dann geht es im Wesentlichen aber für die Recherche, die dann in einen, ich sag's jetzt mal so, erfundenen Text geht. Also wenn man so will, recherchieren wir nach Dingen, wie sind sie, wie funktionieren sie, und auf der anderen Seite machen wir daraus dann auch ein bisschen Erfundenes und Erzähltes.
Genau, das ist das Hauptthema und trotzdem muss ich hier natürlich kurz erzählen von der größten Recherche meines Lebens. Du weißt ja, Wolfgang, ich habe 3 Kaffeebücher geschrieben. Jetzt hätte ich mir das schön fröhlich aus dem Internet alles rausziehen können, aber das ist ja nicht das Gleiche. Das heißt, ich habe diese Cafés alle besucht. War eine schöne Recherche, manchmal auch anstrengend. Ja, im letzten Buch sind über 70 Cafés, ja, zu Hause im Café. Da bin ich umeinander getingelt und habe überall Kaffee getrunken und mit allen gesprochen. Das war eine aufwendige Recherche, hat über ein Jahr gedauert. Viele haben mich beneidet, haben gesagt, du trinkst nur Kaffee. Und manchmal habe ich mir aber gedacht, ich will jetzt ehrlich gesagt gerade gar keinen Kaffee mehr trinken. Aber es hat sich gelohnt, ne? Also wenn man da vor Ort ist und die Dinge so sinnlich erlebt und die Geräusche, die Gerüche wahrnimmt, die Leute wahrnimmt, dann kannst du das einfach anders schreiben. Und das war mir in dem Fall ganz wichtig.
Wobei ich das wirklich in dem Fall bewundere. Ich recherchiere ja auch sehr viel. Ich schreibe ja journalistisch. Ich recherchiere auch über Bücher oder auch über Themen. Manchmal muss man ja auch, wenn man eine Buchkritik schreibt, ein bisschen hinterher recherchieren und manchmal auch gucken, ist das, war das wirklich so? Sind da irgendwelche Fehler? aber jetzt wie in deinem Fall tatsächlich einen Kaffeeführer zu schreiben über München, wo ist welches Café, was sind die Schwerpunkte, was ist der Charme dieses Cafés und so weiter, auch Detailsachen, die man da reinnehmen muss. Das finde ich etwas, was mich wahrscheinlich in diesem Umfang irgendwann zu sagen, jetzt ist das Ding auch fertig, weil du ja weißt, wenn du über so eine Menge an Informationen recherchieren musst, du weißt ja, wenn ich sage, ich kann auch keinen Roman schreiben, weil ich nach der ersten Seite schon wieder anfangen würde, oben zu redigieren, sehe ich das genauso, dass du beim fünften Café bist und denkst, oh, hat das erste überhaupt noch geöffnet? Hat sich da was geändert? Haben die Besitzer gewechselt oder sonst wie? Also da muss man irgendwann auch mal sagen, man ist fertig mit der Recherche und jetzt geht das auch so in diesem Zustand rein, sonst wird ein Buch ja nie fertig.
Ja, genau. Also sowas kann man und muss man natürlich dann vielleicht in einem Jahr sich anschauen und aktualisieren. Aber das war der Grund, warum es so viele sind. Ne? Es sind also 73, weil ich mir dachte, wenn eins rausfällt, ist das nicht so schlimm. Es gibt über einen QR-Code auf die Webseiten, da kann man sich dann selber informieren, ob das Café noch geöffnet hat, wie die Öffnungszeiten sind, weil das kannst du gar nicht aktuell halten. Aber was viel wichtiger war, ich konnte ja nicht überall reinschreiben, da gibt es guten Kaffee und guten Kuchen. Das heißt, man musste so diese Magie dieses Ortes, das Besondere, herausfinden, was sich von den anderen unterscheidet. Und das ist gar nicht so einfach. Ne? Die haben eine gewisse Ähnlichkeit, die backen alle selber und die haben alle eine Siebträgermaschine. Und dann musst du halt rausfinden, was ist da so speziell und wie kann ich das so darstellen, dass jemand, der da noch nie war, sagt, ja, das ist was für mich. Und das war die Herausforderung, auch die schriftstellerische Herausforderung. Mir ist es schon wichtig, dass man das auch gerne liest. Ja, es war immer nur eine Seite und das Kurze ist ja manchmal schwieriger als das Lange. Und es war so ein bisschen wie beim Kinderkriegen. Zum Glück weiß man vorher nicht, was alles auf einen zukommt. Und wenn es dann da ist, dann freut man sich und blickt auf eine schöne Zeit zurück und erinnert sich an die schönen Sachen. Und da gab es natürlich ganz viele.
Aber Vor-Ort-Recherche ist natürlich auch für einen Roman ein Aspekt, den man machen kann, machen sollte, manchmal auch machen muss. Denn es geht auch in Romanen ja sehr häufig darum, Stimmungen einzufangen. Wie ist das auf diesem Platz? Wie sind da die Menschenmassen? Gibt es da überhaupt Cafés oder nicht, wenn ich die Protagonisten da zusammentreffen lassen möchte an einem Ort, wo wir auch darüber nochmal sprechen können, was darf ich wiederum auch verändern? Aber wenn man feststellt, na, der Ort ist eigentlich eher sehr unwirtlich und da möchte man eigentlich gar nicht sitzen und das ist ein schlechter Treffpunkt. Also das Recherchieren vor Ort ist auch für Romane, die an einem Ort angesiedelt sind, ein wichtiger Aspekt, um wirklich auch Stimmungen aufzunehmen. Also hier geht es gar nicht so sehr um Fakten und Daten, sondern eben wirklich auch um Stimmungen. Was ist da los? Passt das? Würde der Protagonist tatsächlich in dieses oder jenes Café, um bei diesem Beispiel zu bleiben, auch wirklich gehen? Oder wäre das jetzt für ihn zu stylisch? Er wird eher ein anderes nehmen, eher ein alternatives und ich muss mal gucken, weil die Leserinnen und Leser vielleicht dann sagen, ja, aber der geht in das Café, das passt überhaupt nicht zu diesem Charakter.
Ja, das hatte ich aber bei meinen Kurzgeschichten, auch kleine Werbung heute für mich, denn die spielen ja alle an Münchner Orten. Und das war mir schon wichtig, dass sowohl die Münchner das wiedererkennen, die da leben, als auch Leute, die vielleicht München besuchen wollen, die dann einen Eindruck haben möchten. Das ist natürlich einfacher, wenn man in dieser Stadt lebt, ja. Bestenfalls kennt man dann so ein bisschen die Geheimnisse und die besonderen Orte und kann das dann da spielen lassen. Aber du baust das mit ein. Ne? Das ist ja gerade der Charme von solchen Büchern, dass man das Gefühl hat, ich laufe jetzt über den Viktualienmarkt oder durch den Englischen Garten oder was auch immer. Und das kannst du nur, wenn du recherchierst. Am besten warst du vielleicht schon mal da. Und wenn das nicht möglich ist, dann musst du halt sehr genau nachforschen. Und da geht es halt auch um so sinnliche Eindrücke. Und es geht jetzt nicht nur um irgendwelche Straßennamen, sondern es geht wirklich um das Gefühl, das man da vor Ort erlebt, um das dann in den Text einzubauen, damit das dann auch mit der Geschichte wirklich zusammenpasst. Ne?
Es gibt ja diese berühmten Klassiker, Karl May war nie in den USA gewesen, als er seine Romane geschrieben hatte. Ich hatte schon erwähnt, auch Jason Dark war damals nie in London gewesen, obwohl seine Romane immer in London spielten. Das ist vielleicht auch, sag ich mal, damals einfacher möglich gewesen, weil niemand das im Detail auch nachprüfen konnte.
Genau.
Beziehungsweise selbst wenn jemand einen Fehler in einem Roman gefunden hat oder das voll unglaublich fand, dann hatte er nicht die Plattform und die Bühne, das auch zu sagen. Heute können sofort die Leute natürlich das auch posten in den sozialen Medien und sagen, oh, ich lese gerade diesen und jenen Roman und da wird das und das erwähnt. Der spielt hier zwar in Hamburg, aber das passt gar nicht. Und das sind ja die unterschiedlichsten Dinge, die da zu tragen kommen. Also von, das gibt's gar nicht an dem Ort oder so reden die Leute hier nicht oder ja, auch bei Romanen, die in anderen Zeit spielen, das gab's damals noch nicht. Oder noch anders, so redeten die Leute damals nicht. Also es gibt so viele Aspekte und manche Leute machen sich ja da auch einen Sport daraus, manchmal Dinge zu finden. Manchmal fällt es mir aber auch auf, muss ich durchaus auch sagen, wenn ich einen Roman lese, wo ich sage, da stimmt irgendwas nicht, passt das so, haben die Leute das damals wirklich schon gesagt? Und deswegen gibt es so viele Aspekte und es können die Leute eben diese Aspekte auch sehr schnell publik machen und dann kann da draus was entstehen. Ich will nicht gleich von einem Shitstorm sprechen, aber Fehler oder Unstimmigkeiten sind eben heutzutage schneller festgestellt und auch schneller bekannt gegeben.
Ja, das fliegt einem wirklich um die Ohren. Und letztendlich muss es, also du willst ja eintauchen in so eine Geschichte, in so ein Buch und du willst nicht irgendwann das Gefühl haben, also nee, das gab's nicht. Ne? Also und man denkt bei so einem zeitgenössischen Roman vielleicht erstmal, muss ich gar nicht so viel recherchieren, aber das stimmt nicht. Ja, sobald du nur einen Rückblick hast und gehst in eine andere Zeit, wo es jetzt platt ausgedrückt noch keine Handys gab oder wo es noch Telefonzellen gab, ne? Das ist noch gar nicht so lange zurück, das gab es ja in den 80ern zum Beispiel alles noch. Also wenn du eine Erinnerung hast an jemanden, der vorher gelebt hat und dann willst du diese Zeit darstellen und die soll glaubwürdig und in sich schlüssig sein, dann kommst du um dieses Recherchieren nicht herum. Ja? Also gerade so technische Dinge haben sich so extrem weiterentwickelt und werden sich weiterentwickeln. Ich weiß nicht, in meinen ersten Kindernbüchern hat die noch ein Fotoapparat mitgenommen. Jedes Mal, wenn ich das in den Schulen vorlese, denke ich mir, es wird kein Mensch heute mehr machen. Ich lasse es drin aus Gründen der Nostalgie. Ja? Die Kinder fragen mich manchmal danach. Heute hat natürlich jeder sein Handy. Kein Mensch nimmt noch ein Fotoapparat mit, um irgendwelche Dinge zu knipsen. Und das sind so Kleinigkeiten, die sind einem erstmal gar nicht bewusst. Dann denkt man sich, oh ja, zeitgenössischer Roman, wunderbar, spielt jetzt, da muss ich mir keinen Kopf machen. Aber das stimmt nicht. Man kommt immer bei jedem Buch eigentlich irgendwann an den Punkt, wo man sagt, oh, da muss ich ja mal nachschauen. Wie ist das in Berlin? Wie war das in der Zeit? Was sind die für Autos gefahren? Ne? Also es gibt so viele Dinge, die sich so schnell verändern und da muss man einfach drauf eingehen, wenn man das glaubwürdig machen möchte.
Ein kleiner Nebeneffekt sozusagen auch dieser Recherchefolge ist natürlich, dass sich Dinge wiederum auch in aktuellen Texten sehr schnell ändern.
Ja.
Aktuell kommen nach wie vor noch sehr viel, was heißt sehr viel, aber Romane auf den Markt, in dem Twitter eine Rolle spielt und Twitter erwähnt wird.
Ja.
Und das eben, wo wir seit über einem Jahr Twitter oder wie lange, ich weiß gar nicht, gut, je nachdem, wie man den Podcast hört, ist das auch schon wieder überholt,
ja,
gibt es keinen Twitter mehr, sondern ja, heißt es jetzt eben X und hat sich total verändert.
Mhm.
Aber das ist nun mal ein anderer Aspekt, wobei natürlich auch bei der Recherche eine Rolle spielt, dass man sich eben auch überlegen muss, wie viel aktuelle Dinge nimmt man wirklich rein. Und man sieht es und merkt es, finde ich, zum Beispiel bei Corona, wo man manchmal auch immer gesagt hat, wo bleibt der Corona-Text? Aber so im Nachhinein gibt es doch auch keine Filme oder Bücher, wo wirklich im exzessiven Maße zum Beispiel die Leute Masken tragen oder sonst wie. Es sei denn, es wird sehr stark thematisiert und spielt
ja
exakt in dieser Zeit.
Hm.
Aber man würde sofort merken, ah, das ist zu der Zeit geschrieben, da war das so, da stimmte das auch so.
Ja.
Und das gilt natürlich auch für die Recherche, zu gucken, welche Elemente, die jetzt so sind, erwähnt man wirklich oder welche Aspekte lasse ich vielleicht auch unerwähnt, weil sie einen Zeitgeist oder das Jetzt zu sehr spiegeln und ich möchte doch eine gewisse Zeitlosigkeit meines Romanes anlegen.
Ja.
Das ist natürlich, glaube ich, der Punkt, den man sich bei Romanen, die an einem Ort spielen, und wir hatten ja auch schon mal Handlungsorte, natürlich ein wichtiger Punkt, den man sich dann überlegen muss, auch für die Recherche. Macht man wirklich einen Ort sehr konkret? Oder lässt man es eher offen? Oder lässt man es so, dass der Leser zwar ahnt, das spielt in München, Stuttgart oder Hamburg, aber es ist nicht explizit erwähnt und ich kann mir vielleicht auch Freiheiten lassen? Das ist auch eine sehr wichtige Überlegung, dass man irgendwann auch erkennt, wo kann ich denn freier sein und wo muss ich tatsächlich Dinge einbauen, die so sind?
Ja, das sehe ich genauso beim Ort. Glaube ich, kann man, es gibt ja auch viele fiktive Orte, wo die Leute dann denken, diesen Ort gibt es tatsächlich, aber den gibt es nicht. So war das zum Beispiel auch in meinem Roman. Aber bei der Zeit, also so eine zeitliche Einordnung hast du eigentlich meistens, die ergibt sich so ein bisschen aus dem Alter, so ein bisschen aus dem, du hast ja immer so ein Alltagsleben auch, weißt du? Du hast immer ein Alltagsleben, in dem die Figur sich bewegt und das hat eine bestimmte Struktur, da gibt es bestimmte Techniken, da gibt es bestimmte Freizeitaktivitäten, Lebensstile, die du da einfach irgendwie oft ganz unterschwellig reinbringst. Das ist ja nicht so ein Infodump, ne? Wir machen jetzt einen Blog und dann sagen wir hier, das kommt alles davor, sondern das fließt ja bestenfalls in diesen Text ganz selbstverständlich mit ein und dafür musst du es wissen, weil in irgendeiner Zeit, wenn es denn nicht Fantasy oder sowas ist, spielt das ja. Und kommst du eigentlich nicht drum rum, da auch bestimmte Dinge eben zu bringen.
Und wir haben da schon mal in der Folge, glaube ich, Orte drüber gesprochen. Und die Frage kommt natürlich auch immer wieder, ja, wie frei kann ich sein? Kann ich Straßen erfinden, die es nicht gab? Kann ich Häuser an der Stelle erfinden, die es da nicht gibt und die da nicht wirklich sind? Mhm. Und die Antwort darauf ist natürlich ja, selbstverständlich. Ja. Man muss sich nur sozusagen überlegen, ist es tatsächlich auch das Interessante daran, dass die Protagonistin da in, zum Beispiel in einem sehr markanten roten Haus da und da wohnt, dass es da gar nicht gibt, weil es einfach auch ein gewisser Gag ist, wenn die Leute dann hingehen und sagen, ja, das Haus gibt's nicht, das ist vielleicht nur für einen Roman erfunden. Mhm. Oder an anderen Stellen, dass man halt Dinge beschreibt, meinetwegen Sehenswürdigkeiten, die es da so gar nicht gibt, dann wird es natürlich ja problematischer, dann könnte es eher zu Kritik kommen. Also das gilt es aber abzuwägen und wir kennen ja alle berühmte Plätze, die teilweise dann auch nachgebaut wurden, wie was ist Gleis 9¾ bei Harry Potter oder das Haus von Sherlock Holmes und so weiter. Das sind ja auch konkrete Adressen oder Zahlen sogar benannt, aber die gibt es so nicht.
Ja.
Oder die wurden als Gag dann nachträglich irgendwie dort eingerichtet. Aber das ist eine Abwägung, die man auch treffen muss, auch für sich. Die kann man so nicht beantworten, ob eine Recherche, Info, so und so ist das da vor Ort. Ich brauche das aber für meinen Roman ein bisschen anders, sonst klappt das nicht.
Ja.
Darf ich das verändern, ja oder nein? Und die Antwort ist ja, aber es kommt drauf an.
Ja, und ich glaube, bei historischen Romanen hat man eben eher so ein bisschen das Problem, dass die Leute, die sowas lesen, selbst wenn es fiktional ist, dass sie so bestimmte historische Dinge erwarten, ja, wenn das im Mittelalter spielt, dass dann eben das Leben in diesem Mittelalter wirklich glaubwürdig dargestellt wird, ja, dass da nicht irgendwelche technischen Dinge vorkommen, die es nicht gab oder irgendwelche anderen Sachen, die es nicht gab. Also da muss man, glaube ich, noch ein bisschen genauer sein, selbst wenn der Ort fiktiv ist, aber du bewegst dich in einer bestimmten Epoche. Und in dieser Epoche gab es bestimmte Dinge und soziale Gefüge und Rollenbilder, die wir heute so nicht mehr haben. Und da muss man sich schon ein bisschen danach richten. Und das muss man durch Recherchieren sich einfach erstmal aneignen.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich gerade bei solchen historischen Texten auch gewisse Erwartungen, vielleicht auch falsche Erwartungen. Es gibt ja immer wieder auch so Diskussionen, war das wirklich im Mittelalter so? Ich denke, gerade die Darstellung einer Stadt im Mittelalter ist ja auch sehr, wie soll man sagen, ja, verkitscht worden. Wir haben da alle Vorstellungen, was weiß ich, schlammig, dreckig, die Leute. Wir sehen visuell das Bild von uns, geprägt durch unzählige Filme und auch Bücher. Und Experten sagen vielleicht, das ist Nonsens, das ist Unsinn, so war das gar nicht, so ist es gar nicht. Und da hat man natürlich dann diesen großen Konflikt. Und Andreas Eschbach hat das, glaube ich, mal diesen gefühlten Recherchefehler auch genannt, dass man vielleicht als Autorin bestrebt ist zu sagen, nein, ich muss das jetzt mal anders darstellen, wie das sonst immer ist, weil das stimmte so nicht.
Ja.
Und man macht das dann und die Leute sagen, was schreibt die denn da für einen Unsinn? Wir kennen doch aus zig Filmen und Büchern das anders. Und also auch da muss man gerade bei historischen Dingen aufpassen zwischen Fakten und den gefühlten Fakten, die einfach geprägt sind durch das, wie das Mittelalter uns teilweise auch dargestellt wird, uns vielleicht gar nicht so wahr. Und auch bei historischen Romanen nehmen sich Autorinnen ja auch schon sehr viel Freiheiten raus. Ich habe das neulich auch wieder, teilweise auch wenn über historische Personen gesprochen wird. Es ist ja manchmal auch sehr beliebt, zum Beispiel über die Frauen von berühmten Persönlichkeiten zu sprechen. Und wenn man dann manchmal mit Experten spricht, so sehr man das natürlich sich vielleicht auch wünschen würde, so behind every great man, there's a great woman, dass man sich das vielleicht wünschen würde, aber manchmal war es vielleicht wirklich nicht so. Aber ja, man kann sich diese Freiheit herausnehmen und sagen, diese große historische Person wäre ohne die Frau, die eigentlich die Erfinderin dieser ganzen Sachen ist, das nicht gewesen. Kann man machen. Kann man vielleicht auch im Nachwort nochmal erläutern. Auch bei historischen Romanen werden häufig auch Ereignisse zusammengezogen, um das einfach dichter zu machen im Roman.
Ja.
Und dann ist es angebracht, zumindest im Nachwort zu schreiben für diejenigen, die sagen, Moment, stimmt doch gar nicht, es war irgendwie doch 20 Jahre später und das war doch gar nicht in dem Jahr, dass man sagt, ja, aus Gründen der Dramaturgie und um es dichter zu machen, habe ich hier den Atlantikflug von Lindbergh um so und so viele Jahre verlegt, weil und so weiter.
Genau, das ist genau das, was ich dann auch sagen würde. Man kann das dann ja im Nachwort erklären, dafür ist es ja auch ein bisschen da. Ja, und dann eben vielleicht diese Fragen, die Leser sich dann stellen mögen, da beantworten. Warum nicht? Ja, und es ist ja, letztendlich haben wir alle nicht im Mittelalter gelebt. Es ist ja immer, wir versetzen uns in diese Situation, in die Lage, wir berufen uns vielleicht auf irgendwelche Recherche oder Bücher, die wir gelesen haben. Und das ist sozusagen das Bild, das sich für einen ergibt und an dem man das dann spielen lässt. Aber da waren wir alle nicht, ne? Die Gespräche, ob die dann wirklich so stattgefunden haben, weiß kein Mensch. Das ist ja die künstlerische Freiheit, dass du das dann machst. Aber es muss irgendwie authentisch sein. Es muss glaubwürdig sein für die Leser, die diese Welt erleben, dass das irgendwie da reinpasst. Dann ist es ja schon in Ordnung.
Und es ist natürlich auch da nochmal ein Unterschied, ob man jetzt wirklich einen historischen Roman schreiben möchte, der auch den Anspruch hat, die Dinge relativ genau wiederzugeben. Und auf der anderen Seite, ob man sagt, nee, ich möchte hier so auch ein bisschen etwas, wo die Leute in dieser Welt versinken und es jetzt unerheblich ist, ob das Detail jetzt wirklich so stimmt oder nicht. Überhaupt ist das natürlich immer so ein Punkt, wo ich bei Leserinnen und Lesern mich auch immer wundere, dass wenn sie einen Roman lesen, der eine historische Person aufgreift, aber man muss sich halt doch immer klar machen, es ist nicht wirklich so gewesen. Manchmal höre ich ja auch Leserinnen und Leser mit einer Selbstverständlichkeit über einen Roman sprechen, der eine historische Begebenheit beispielsweise darstellt, als wäre die dann so gewesen wie im Roman. Und da habe ich als Kritiker natürlich die Distanz und sage, ich habe jetzt zwar einen Roman über ein historisches Ereignis gelesen, aber es ist ein Roman. Ich würde in allen Punkten sagen, ob das wirklich so war. Ich kann ja dann wirklich sagen, oh, das ist aber ein interessanter Aspekt, war das wirklich so? Und dann kann ich ja auch nochmal nachforschen und zunächst mal wahrscheinlich im Internet gucken und bei Wikipedia, war das wirklich so? Ah, interessant, ja, gab es ja wirklich, oh, das ist ja. Also den Effekt hat man ja auch manchmal oder habe ich beim Lesen ja auch manchmal, dass man auf Dinge gestoßen wird, die dann auch wirklich so waren, aber wenn wir über die Recherche bei Romanen sprechen, dann reden wir eben doch im Grunde dann wiederum über erfundene Dinge und ich habe sämtliche Freiheiten als Autorin, als Autor.
Ja, du kannst ja auch nicht alles, was du da recherchierst an Informationen und Fakten, das kannst du ja nicht eins zu eins da reinbringen, dann wäre es ein Geschichtsbuch, sondern die Kunst ist ja, das dann sanfter einfließen zu lassen. Ich habe da gleich auch ein Beispiel, Wolfgang, weil wir gerade über historische Romane sprechen.
Also wir sind beim sogenannten Infodump.
Ja, der Infodump, den Wolfgang
so gerne. Das Mikro, Infodump. Ja, dieses Wort, der natürlich bei der Recherche kommt, weil man ja recherchiert hat. Man war ja da, alles. Man hat Geld ausgegeben, man ist irgendwo hingefahren oder hat sich Bücher gekauft oder sonst wie. Und das soll ja nicht alles umsonst sein. Und deswegen möchte ich auch dieses Wissen und diese interessanten Dinge alle in den Roman packen, genau.
Genau, aber die Geschichte ist wichtiger. Also natürlich muss es da rein und soll es da rein, aber nicht um der Wissensverteilung, sondern es soll halt in die Geschichte passen. Und ich habe ein kleines Beispiel dabei. Und zwar von Peter Prange, den kennst du vielleicht auch, Wolfgang.
Ja, ja.
Der kommt ja aus der Ecke, wo ich auch herkomme. Der kommt aus Altena und ich komme ja auch aus Nordrhein-Westfalen. Und deswegen mag ich ihn natürlich auch besonders. Ich habe ein ganz dickes Buch von ihm, das heißt Der Traumpalast.
Ich glaube, er schreibt nur dicke Bücher.
Der ist ja Wahnsinn.
Ja, ja, gut, der ist drauf abonniert. Ja. Ich weiß nicht, ob es im Vertrag drin steht. Manche Autoren haben das, ja.
Kann sein.
Aber er schreibt wirklich sehr umfangreiche Romane, tatsächlich über ja historisch gelebt habende oder Personen und auch Ereignisse.
Genau.
Und Traumpalast ist, glaube ich, dieser Kino.
Das ist genau, da geht es um die Ufer und diesen ganzen Mythos um die Ufer. Und ich habe mir zwei Stellen rausgesucht, wo man einfach merkt, da ist seine Recherche drin, aber sie verfließt so schön mit dem Text. Ja? Also, ich lese mal vor. Ach, was war das Leben doch für eine großartige Erfindung. Bester Laune verließ Konstantin Reichenbach, 33 Jahre jung und von Freunden wie Verwandten nur Tino genannt, seine 7-Zimmer-Junggesellenwohnung am Gendarmenmarkt und trat hinaus auf die Straße, wo ihn heller Sonnenschein empfing. Mit dem Elfenbeingriff seines Spazierstocks rückte er seinen Strohhut in die Stirn, damit das Feuermal am Haaransatz, ein unschönes Erbe seiner Vorfahren, unter der Krempe verschwand, und nachdem er die champagnerhafte Frühlingssommerluft mehrere Male in seine Lungen hatte strömen lassen, tauchte er in das Gewusel der hin und her eilenden Menschen ein, um eins zu werden mit den pulsierenden Wogen im Herzen Berlins, wo an diesem herrlichen Maimorgen im Jahre 1907 von dem in Europa wütenden Krieg nicht das Geringste zu spüren war. Das neueste Operettencouplet, vor sich hinpfeifend, ganz ohne Weiber geht die Chose nicht, zwinkerte er einem hübschen Dienstmädchen zu, warf zwei auf dem Trottoir spielenden Kindern ihren Ball zu und kläffte aus lauter Übermut eine Katze an, die tatsächlich darauf hereinfiel und sich erschrocken an die Laubkrone eines frisch erblühten Lindenbaums rettete. Also das war die erste Stelle. Ich lese die zweite gleich hinterher, weil es kommt so ein bisschen der Hintergrund. 2 Jahre war er an der Front gewesen. 2 Jahre hatte er im Schlamm und Dreck gewühlt und kaum eine Nacht in einem richtigen Bett geschlafen. Zusammengepfercht mit wildfremden Menschen in kalten, feuchten Unterständen oder übelriechenden Notquartieren, während der Tod ihn bedrohlich nah auf die Pelle gerückt war. Seine halbe Kompanie war bei einem Giftangriff der Engländer verreckt und bei einem Sturmtrupp auf den Hügel, auf dem es nichts als eine leerstehende Scheune zu erobern gegeben hatte, waren Dutzende seiner Kameraden von französischen Granaten in Stücke gerissen worden. Also wir erleben hier den Protagonisten, wie er da durch Berlin schlendert. Und ich finde eben, dass er viele Dinge da eingebaut hat, die er sicher recherchiert hat. Das fängt schon an mit diesem Elfenbeingriff am Spazierstock. Das ist einfach so ein Detail, ja. Das ist nicht einfach irgendein Stock, sondern es ist ein Elfenbeingriff an dem Spazierstock. Es ist ein Strohhut. Also wir erleben so ein bisschen eben auch, wie die Mode war, wie man da rumgelaufen ist. Man merkt, die Leute sind aus dem Krieg gekommen. Man hört, dass da auch wieder Operetten gespielt wurden. Da sind ganz viele Sachen eingebaut worden, die Peter Prange recherchiert hat und dann eben in diese Szene hat einfließen lassen.
Der Stil erinnerte, ich habe Peter Prange noch nicht gelesen,
ja.
Der Stil erinnerte mich so ein bisschen an Dan Brown, wo dann erwähnt ist, dass eine 7-Zimmer-Wohnung ist,
ja, und
das,
genau.
Wo immer so in jedem Satz nochmal eine Info drin ist.
Ja.
Der 35-Jährige mit seinem schütteren Haar. Ja, ja. Also, ja, das
ist Geschmackssache.
Aber natürlich muss man jetzt hier abwägen, La Show Don't Tell, steht eben der Elfenbeingriff auch natürlich für eine gewisse Haltung des Trägers dieses Stocks. Oder ist das eine überflüssige Information? Und hier würde ich natürlich sagen, steht sie für einen gewissen Lebensstil dieses Charakters?
Absolut. Man kriegt ein Bild davon. Man kriegt auch ein Bild von diesem Leben, ja, was die Leute sich geleistet haben. Wie gesagt, Strohhüte heutzutage tragen die wenigsten Männer Hüte. Und auch diese Kriegserfahrung, ne, wie sie da von den Franzosen angegriffen worden sind, diese ganzen Geschichten, die da einfach so in seine Erinnerung einfließen, das hat er gut gemacht, ja. Ich habe wirklich so ein Bild vor Augen und für mich erschließt sich dieser Charakter sehr. Und das ist schon Teil der Recherche, dass du da eben, wenn du das weißt, der Mann kommt aus dem Krieg, die wollen jetzt wieder so ein bisschen, ne, das schöne Leben vielleicht genießen, man versucht wieder ein bisschen Wertigkeit zu zeigen, man setzt einen Hut auf, dann hat das natürlich damit zu tun, dass das in der Recherche klar geworden ist, dass das auch eine Rolle gespielt hat in dieser Zeit.
Also die Kunst ist wirklich, das so weit einzubauen, dass es sinnvoll ist, dass es einen Zweck hat,
ja.
Aber dass es nicht nur des Infos wegen da ist, dann haben wir so diesen Infodump. Oder wenn es einfach notwendig ist, dass die Leserin, der Leser, dass die einfach ein paar Infos haben müssen, um eine Szene zu verstehen.
Ja.
Und dann ist halt die Frage, wie mache ich das? Und da gibt es natürlich so Dinge, die mehr oder weniger elegant sind, Recherche einzubauen.
Hm.
Man lässt das jemanden erzählen oder es kommt jemand vorbei oder ein Protagonist weiß Bescheid und der andere nicht und dann wird das immer erklärt.
Mhm.
Aber da hatten wir auch schon mal den Punkt, da müssen wir schauen, wenn ich als Leser weiß, beide Protagonisten wissen eigentlich, wo sie hingehen. Diese Szene hatten wir auch schon öfter mal. Und wenn sie dann sagen, du weißt, wir sind gerade auf dem Weg zur Beerdigung von Erna, die unsere beide Oma war, dann ist das eine Info, die ich da einbaue. Und so genauso aus auch mit Rechercheinfos. Wenn ich da Leute an einer Kirche vorbeigehen lasse und ich habe bei der Recherche festgestellt, oh, da ist eine ganz interessante Sache passiert in dieser Kirche und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und die beiden erzählen sich das, aber es ist einfach nicht notwendig. Es treibt die Handlung nicht voran, es stoppt und bremst eher ab und es ist ein wiedergegebenes Wissen, was ich hier in einen vermeintlichen Dialog verpacke, dann ist das eher kontraproduktiv. Also deswegen ist das, finde ich, ganz wichtig. Wenn ich mal Texte lektoriere und durchschaue, sind das immer auch so Infos, wo ich sage, nimm das raus, das ist nicht notwendig zu wissen. Man muss nicht erklären, dass an der Stelle das und das passiert ist, sondern das ist für die Geschichte nicht relevant.
Ja, ich habe auch noch mal bei unserem guten alten Thomas Mann geschaut. Da gibt es ja auch immer diese Stellen, wo die Toni Buddenbrook Briefe schreibt. Wir haben ja das Thema Briefe schreiben auch hier gewünscht, deswegen kann ich das mal kurz aufnehmen. Die Toni Buddenbrook zieht ja irgendwann nach München zum Herrn Permaneder und schreibt dann nach Hause, nach Lübeck, wie sie das Leben dort empfindet, ja, und was es zu essen gibt. Und das schreibt sie in einem Brief an ihre Mutter und sagt, also an das Essen hier kann ich mich überhaupt nicht gewöhnen und stell dir mal vor, es gibt ganz viel Mehl, aber wenig Gemüse. Und dann kriegst du auch wieder einen Eindruck, ne? So hat das der Thomas Mann in dem Fall gelöst. Und so kann man es natürlich auch machen, dass die einfach sagt, mein Gott, stell dir vor, was das hier für ein Leben ist. Und dann diese ganzen Katholiken, ja, also das schreibt sie dann an einer Stelle einfach nach Hause und funktioniert auch gut. Ne? Ist dann auch kein Infodump, sondern man nimmt ihr das ab, dass sie sich so ein bisschen echauffiert über dieses Leben in München, das sie aber irgendwie auch ganz schön findet und das teilt sie da ihrer Mutter mit.
Also das kann man ja so machen, wenn das auch glaubhaft ist oder wenn das auch eine gewisse Ironie, Thomas Mann liebt ja so ein bisschen diese leichte Ironie, hat, dann passt das. Mhm. Und ich neige aber immer dazu, wenn man wirklich Informationen einbauen sollte, dann sollte man die einfach irgendwie in die Erzählstimme einbauen und das einfach erwähnen und nicht jetzt zwanghaft versuchen, das irgendwie in einen Dialog zu packen oder das, was weiß ich, an einem Schild vorbeikommt, das und das und das liest, sondern dann erwähnt man das halt und gut ist es, aber bitte auch nicht ausschweifend. Denn ja, es ist der Punkt, auch da, Kill Your Darlings gilt nicht nur für Szenen, die einem vielleicht wahnsinnig gut gefallen, wo aber Außenstehende sagen, ja, aber diese Szene trägt jetzt nichts zur Entwicklung der Handlung oder zur Erläuterung der Charaktere bei. So ist das eben auch mit Rechercheinfos. Man war nun mal da und man hat diese Infos, man fand das selbst sehr interessant. Aber Außenstehende sagen, ja und, interessiert mich nicht.
Ja, genau.
Erzähl mal lieber weiter. Und ja, da muss man aufpassen, dass man da nicht in diese Gefahr kommt, dass man Dinge wahnsinnig interessant fand, die man irgendwo recherchiert hat, die aber die Leserinnen und Leser in dem Moment überhaupt nicht interessieren.
Und das ist auch wirklich schwierig, ne? Man hat sich da reingelesen, es macht ja auch viel Arbeit, man ist fasziniert, man lernt ja auch immer wieder dazu natürlich. Und natürlich willst du das am liebsten irgendwie alles weitergeben, ne? Das ist ja so, ich weiß was und ich zeige euch jetzt, was ich alles weiß. Aber ehrlicherweise kann man da nur das Wenigste von unterbringen. Das muss sich einfach selbstverständlich in diesen Text, du musst dir das anfressen, dass du das im Kopf hast und einfach Bescheid weißt und dann musst du einfach diesen Roman schreiben und wenn sich das anbietet, dass man sagt, okay, die sind jetzt gerade da auf irgendeinem Markt, jetzt kann ich das Marktgeschehen da beschreiben, das passt gut zusammen, dann kann man das nehmen, aber nicht so gewollt, ne? Jetzt muss ich unbedingt noch irgendeine Situation beschreiben, weil die hat mich so fasziniert. Das ist eben die Grenze, die man nicht überschreiten sollte, sonst empfinden die Leute das nicht mehr als Roman, sondern sie denken, hier sitzt ein Lehrer, der mir was erzählen will über Geschichte und das will man nicht lesen.
Denn umgekehrt kann es ja viel interessanter sein, wenn man das Beispiel München Viktualienmarkt nehmen, dass eben der Protagonist dann über einen Markt vorbeikommt und sich dann noch einen Apfel kauft und dann weiter schlendert, während er den Apfel kauft und über andere Dinge nachdenkt.
Ja.
Dass alle, die das kennen und wissen, sagen, ah, da war ein Viktualienmarkt und ist da vorbei. Da, ah, das kenne ich, ah, okay.
Ja.
Aber man muss ja nicht erwähnen und dann kam auf dem Viktualienmarkt, der seit so und so hier stattfand und jeden so und so Tag und da und da.
Genau.
Das ist dann völlig unwichtig, aber umgekehrt, manche Dinge zu erwähnen und die, die Bescheid wissen, wissen dann, was gemeint ist oder wo der Protagonist ist, aber man muss sein Wissen nicht unbedingt dann so ausbreiten.
Ja, man schafft ja eine Atmosphäre und das will man auch. Das ist ja auch ganz wichtig. Das wollen ja die Leute auch. Die wollen sich ja entweder an dem erfundenen oder an dem wirklich stattfindenden Ort auch irgendwie wohlfühlen. Sie wollen sich reinfühlen. Sie wollen an dem Leben dort teilhaben, aber eben nicht in Form von Zahlen, Fakten, Daten, sondern durch das Erleben der Figur eigentlich, ne? Und wenn das passt, wunderbar. Und wenn es zu viel wird und die denkt plötzlich geschichtliche Abhandlungen, ne? Dann wird es irgendwann komisch und dann ist es nicht mehr schön zu lesen.
Jetzt stellt sich aber die Frage, gerade nochmal an diesem Punkt Orte, muss ich denn wirklich da gewesen sein? Wir haben natürlich heute weitaus mehr Möglichkeiten, als wie früher, was weiß ich, nur den Falkplan zu kaufen einer Stadt und dann zu gucken, geht's nach rechts und geht's nach links, sondern wir haben Google Maps, wir haben Google Street View, mit der auch noch von Apple gibt es mittlerweile diese Ansichten, wo ich wirklich auch eine Stadt durchwandern kann, rein digital und gucken, wo ist was und gibt das das da wirklich? Wobei man auch da wiederum gucken muss, von wann sind diese Aufnahmen? Die sind dann auch nicht ganz aktuell. Aber es gibt jetzt natürlich weitaus mehr Möglichkeiten, für Orte zu recherchieren. Ich kann auch zum Beispiel bei Social-Media-Kanälen ja auch einschränken, wer ist da an diesem Ort oder postet von diesem Ort. Auch da kriege ich Eindrücke. Also man kann sehr vielfältig auch Eindrücke jetzt zum Thema Orte gewinnen und muss nicht da gewesen sein. Aber auch da gilt es natürlich, das abzuwägen, was man will, was man möchte und ob man sich's leisten kann, irgendwo hinzureisen. Aber ansonsten klar, das Internet ist sicherlich heutzutage nicht nur für Orte, sondern für viele Aspekte das Hauptrecherchemedium, wenn es darum geht, irgendwelche Daten, Fakten abzurufen und nachzuschauen. Sei es auch, ich habe zum Beispiel das Wetter an bestimmten Orten. Auch da gibt es Datenbanken, in denen man nachschauen kann, wie das Wetter an diesem oder jenem Tag ist. Weil auch da kann einem das schon wieder vor die Füße fallen, wenn man irgendwo das Wetter beschreibt in einem Roman und jemand weiß, das war da aber gar nicht so. Du redest da von Schnee, aber es ist ja bekannt, das war der wärmste Winter überhaupt und so weiter.
Ja, genau, was man alles denken muss. Also ich weiß natürlich, dass wir Autoren gerne Recherchereisen unternehmen, da kann ich auch gleich nochmal was davon erzählen. Aber natürlich findest du im Internet auch viele Videos aus dem Alltag im Iran und was weiß ich, du findest ja alles. Du kannst dich ja überall sozusagen an Orte versetzen. Das ist eine ganz große Möglichkeit. Und ich erinnere mich an eine Kurzgeschichte aus meinen Kursen. Die hatte jemand geschrieben, der kam Wölfe vor und sie wollte das einreichen. Ich glaube, es war irgendwie, musste in Bezug zu Hessen oder Schwarzwald oder was weiß ich haben. Das spielte da nicht. Dann habe ich gesagt, komm, jetzt recherchierst du und dann versetzt du deine Geschichte eben an diesen Ort. Das sind 2, 3 Stellen gewesen. Das ließ sich wunderbar machen. Hat sie gemacht und hat dann einen 2. Platz gekriegt. War aber nie da gewesen, ja, noch nie. Also das ist kein Problem, sich an solche Orte zu versetzen. Wir können nicht überall hinreisen, aber ich glaube trotzdem, dass es ganz schön ist, wenn man die Möglichkeit hat, tiefe Eindrücke zu bekommen, wenn man da auch mal gewesen ist.
Und dann kann man diese Reisekosten ja dann auch absetzen und ansetzen. Kilometergeld oder Bahnreisen oder was weiß ich, Parkhausgebühren kann man natürlich ansetzen. Da sagen viele, oh ja, für meine Recherchereise musste ich das und das ausgeben und da war eine Übernachtung notwendig. Das sollte man aber auch entsprechend dann irgendwie belegen, dass das wichtig ist, warum man das gemacht hat oder warum man vielleicht irgendwie auch hingefahren ist und das dann nicht in den Roman gekommen ist, warum es aber vielleicht trotzdem notwendig war, hinzureisen. Wie gesagt, wenn da kritische Nachfragen kommen und man das auch belegen muss, dass man da nicht aus zum Vergnügen hingereist oder gefahren ist, sondern auch wirklich was recherchiert hat, sollte man das auch irgendwie mal festhalten und belegen.
Genau.
Aber nicht in einem Infodump in einem Roman packen und sagen,
nein,
ich muss es beweisen, dass ich wirklich da war.
Nein, nein. Das ist ja die Dienstreise und da kann man eben eine Tagespauschale für die Verpflegung, die Reisekosten, also was du schon gesagt hast, An- und Abreise, Kilometerpauschale oder auch Recherche für Eintritte für Museen und solche Sachen. Aber du brauchst die Belege und es ist vielleicht gar nicht so schlecht, sich eine Notiz zu machen danach, was man vielleicht dazulegt, was man für welchen Roman man, warum da recherchiert hat, warum man da zum Kaffee trinken gegangen ist, was auch immer und das einfach mit abheftet, damit man, wenn das Finanzamt kommt und das wissen will, dass man es einfach nachweisen kann.
Welche anderen Arten von Recherchen gibt es denn noch? Also ja, Internet hatten wir, wir hatten vor Ort Hinreisen, aber dann haben wir natürlich auch als sehr wichtigen Aspekt wirklich Gespräche mit Menschen oder eben auch mit Experten zu einem gewissen Thema. Das ist ja auch so ein bisschen ein Punkt vielleicht auch für Kriminalromane. Da wird es auch angeboten. Wir hatten ja eine Folge zum Vernetzen, also vor vorletzten Folge, da über auch Vereinigungen gesprochen. Manche, weiß ich, bieten das auch an, dass es dann auch Seminare gibt zum Thema, was weiß ich, DNA-Analyse bei der Polizei, um wirklich das beschreiben zu können, wie das vielleicht genau funktioniert. Oder aber auch, um zu wissen, Moment, ich muss mir in meinem Krimi für den Mord irgendwie noch eine andere Möglichkeit wählen, weil aufgrund der aktuellen Möglichkeiten wäre der Täter schnell überführt, weil spätestens da und da würde man irgendwie einen genetischen Fingerabdruck finden. Also das sind alles so Aspekte, die man ja auch einbauen muss. Und bei Krimis muss man manchmal wirklich auch sehr viel zu Todesarten oder sonst wie recherchieren, ob das wirklich so sein kann, wie ich das da beschreibe.
Aber da kann man sich dann auch teilweise an Stellen, wenn an die Pressestelle mal nachfragen, ob man irgendeinen Experten mal befragen kann oder Fragen schicken kann. Das machen die dann schon, ne? Also ich kenne Autoren, die da genauso an ihre Informationen kommen oder Polizisten, die dann sich mal auf einen Kaffee treffen und das mal kurz durchchecken oder sowas. Also ja, und je mehr man da recherchiert hat, gerade für solche Sachen, umso glaubwürdiger wird das Ganze, umso echter fühlt sich das an, umso mehr können sich Leser da auch eben in die Geschichte hineinfallen lassen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, weil ich wüsste auch nicht so genau, also ich weiß so grob, wie man Menschen umbringen kann, aber so ganz genau, ja, wüsste ich es jetzt nicht, müsste ich auf jeden Fall recherchieren, will ich jetzt persönlich gar nicht, aber wenn ich es denn schreiben würde, dann würde ich mich da schlau machen.
Das sind so Dinge, wo man sich auch fragt, muss man das jetzt im Browser auch anonymisieren oder ja. Legt Google für mich jetzt irgendein Profil an, der recherchiert furchtbar. Dauernd zum Thema Umbringen,
ja,
plant furchtbar. Er da irgendwelche Dinge oder womöglich auch zum Thema irgendwie Bombenbasteln und Bauen. Mhm. Man ist ja manchmal,
stimmt.
Aber muss sich das schon bewusst sein, man recherchiert als Autorin, als Autor ja auch manchmal zu sehr ja, problematischen Themen.
Ja.
Gerade wenn man in diesem Bereich Krimi-Thriller unterwegs ist, mhm. da muss ich manchmal an welche Details wissen, weil wir vielleicht auch in unserem ja, Nicht-Fachverstand da denken, das ist so und so. Und das muss ich mir aber auch klar machen. Das sind dann auch Profile, die teilweise angelegt werden, wo dann Google irgendwie, dann haben Sie gerade Probleme, wenden Sie sich an die Beratungsstelle. Manchmal bekommt man ja solche Hinweise. Bei manchen Recherchen muss man vorsichtig sein und sollte sich das klar machen. Es nutzt im Übrigen da auch nicht, diesen Anonymisierungsmodus des Browsers zu verwenden. Denn die Google-Recherchen werden trotzdem mitprotokolliert. Es wird nur nicht lokal gespeichert. Also der Ehepartner kann da nicht an den Browser gehen und sagen, oh, im Verlauf, da wird hier recherchiert, so
bring ich meinen Mann um.
Partner umbringen, essen, Gift. Das wird dann nicht lokal gespeichert, aber die Dienste speichern das alles. Und wir wissen ja durchaus, dass da manchmal auch kritisch ausgewertet wird, was wird da gepostet und dass es dann zu Problemen führen kann.
Ja, und ich finde, es gibt auch Grenzen. Also ich bin irgendwann mal in eine Diskussion geraten, da ging es darum, dass jemand, um da besonders authentisch zu sein, sich gefragt hat, ob er da im Darknet recherchieren soll, ja. Und das wäre jetzt, ich meine, ich schreibe keine Krimis, aber das wäre für mich so eine ganz persönliche Grenze. Ich glaube, es gibt genügend andere Quellen, andere Bücher, Bibliotheken, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Von mir aus die Polizei und was Psychologen, wo man sich einen Eindruck verschaffen kann. Ich persönlich würde mich nie zum Beispiel in so etwas wie ins Darknet wagen, wo ich plötzlich mit diesen Dingen realistisch konfrontiert bin, in großem Maße. Ja, ich finde, ich muss auch kein Mörder werden, um einen Krimi zu schreiben. Und das ist meine Grenze, ne, die ich mir persönlich setze. Da würde ich nicht reinschauen wollen, auch wenn es vielleicht authentischer würde. Das ist meine menschliche Grenze, die ich für mich setze. Und wer das macht, da denke ich mir, ja gut, da kannst du dann auch mal schnell in die falsche Ecke geraten. Da will man vielleicht dann auch nicht sein.
Eben, genau. Das ist sowohl bei Datenspuren als auch in solchen Aspekten. Ja. Dann fragt lieber, wie du es gerade gesagt hast, einen Experten zu dem Thema und sagt, ich schreibe einen Krimi und ich komme aus dem und dem Grund.
Ja.
Und deswegen möchte ich etwas zu diesem verbrecherischen Thema oder so wissen von einem Experten, weil ich das so und so einsetzen möchte. Dann ist das auch sozusagen unter Zeugen irgendwie beglaubigt und klar. Also seid gerade bei solchen Randthemen auch vorsichtig bei Recherche im Internet.
Ja. Man kann da wirklich in böse Fallen geraten. Aber Recherche im Internet ist natürlich ein großes Thema. Und im Internet findet man natürlich aber auch viele Nationalbibliotheken und solche Sachen. Also ich habe da ein paar Links zusammengetragen, du vielleicht auch, Wolfgang, wo man suchen kann. Ich meine damit nicht ChatGPT, was es natürlich auch gibt. Aber es gibt ja auch von bestimmten Institutionen Webseiten, auf denen man suchen kann. Es gibt zum Beispiel die Deutsche Nationalbibliothek, ich habe die Links alle dann in den Shownotes, oder die Karlsruhe virtueller Katalog, oder was habe ich denn noch, die Zentrale Datenbank der Nachlässe, finde ich auch toll, Historisches Lexikon Bayern, Deutsche Fotothek, die Brockhaus-Enzyklopädie kann man online anschauen, das kostet allerdings was, ja, aber es gibt auch im Internet sehr viele sehr klassische Dinge, nach denen man suchen kann eigentlich. Auch Texte und Textbeispiele und Fotos und solche Sachen.
Wobei auch da wieder bei historischen Romanen dann die Vorortrecherche notwendig ist. Einige oder viele Archive, historische Archive sind digitalisiert und da kann man dann diese Faksimile auch digital dann abrufen und sich anschauen. Aber auch das machen viele oder müssen viele machen, dass man eben auch vor Ort recherchiert, in kleine Gemeinden geht, dort in die Archive schaut, dort in die Bücher schaut. Also auch das kann Recherche sein, wirklich noch in Papier zu kramen und zu wühlen, entweder in Bibliotheken oder tatsächlich in kleineren Archiven, die eben noch nicht digital abrufbar sind.
Und das macht ja auch Spaß. Verstehst du, wenn du so eine Recherche, das sind ja so Wühlmäuse, diese Rechercheleute, die lieben das ja, ne? Die fahren dann irgendwo hin und lassen sich dann vom Priester, von irgendeinem Pastor irgendein altes Buch zeigen. Hey, das kann ja ganz viel Spaß machen und ganz neue Aspekte auch in so einen Roman bringen, weil das dadurch viel erlebbarer wird, ja, wenn du da in irgendeinem alten Register blätterst und das dann eben auch beschreiben kannst. Das sind ja diese sinnlichen Eindrücke, die du dann eben noch mitkriegst. Ich glaube, das macht auch richtig Spaß.
Genau, Gemeinden, Kirchen, Vereine, ja, es gibt ja solche Anlaufstellen, die irgendwelche Register immer führen und solche Sachen protokollieren.
Da siehst du die Handschrift und so, weißt du, da kannst du nochmal ganz andere Ebene aufmachen, siehst du, wie das eingetragen wurde, auf wie viele Spalten. Ich meine, da musst du wieder aufpassen beim Schreiben, dass du dich da nicht verlierst in diesen Details, aber das eine oder andere kann so einen Text auf jeden Fall beleben.
Vom Historischen nochmal zu dem, wo du gerade Stichwort gesagt hast, KI, wir hatten das ja in der letzten Folge schon erwähnt, das sei aber auch bei der Recherche hier nochmal ganz deutlich erwähnt. Die KI halluziniert sich auch irgendwelche Daten und Fakten zusammen.
Ja.
Es wird zwar in neueren Varianten, teilweise werden auch Quellen angegeben oder es werden zwar Quellen hinzugezogen, aber dennoch ist eine KI ein sehr unzuverlässiges Nachschlagewerk, sage ich mal. Da können, wir hatten es erwähnt, mit der größten Selbstverständlichkeit Dinge behauptet werden, die nie so sind. Es können teilweise auch mit der größten Selbstverständlichkeit Quellen zitiert werden, die auch da erfunden sind.
Ja.
Liegt dran, dass eine KI einfach anders arbeitet und nicht unbedingt auf Daten und Fakten beruht. Hört euch das in unserer letzten Folge zum Thema KI an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.
Und du hast auch einen Workshop demnächst, Wolfgang, zu dem Thema KI. Sag das ruhig, sag das ruhig.
Genau, danke, der Chris Peilig, den wir erwähnt hatten, in der letzten Folge, ein Experte zu diesem Thema KI, habe ich mit dem Christoph Heilig gesprochen und er hat gesagt, er macht gerne nochmal ein Abend-Webinar und deswegen, wenn ihr es rechtzeitig hört, am 9. Juli 2024, abends um 20 Uhr, gibt er uns nochmal Einblicke, wie man mit einer KI arbeiten kann. Und wir werden das nicht nur euphorisch machen oder nicht nur kritisch machen, sondern er wird erläutern, wie das Ganze funktioniert. Und wir wollen auch Praxisbeispiele reinnehmen und das Ganze etwas beleuchten. Kleiner Hinweis dazu. Ich kann das wirklich nur empfehlen, weil wirklich Christoph, er hat das schon mal gemacht und ich selbst habe auch sehr viel Wissen da von ihm mitgenommen. Er ist da wirklich ein großer Experte im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt.
Genau, da hast du auch recherchiert, ne, zum Thema KI. Im Grunde hast du nichts anderes gemacht und hast dir einen Experten an die Seite geholt. Wenn ich irgendwie kann, ich bin da unterwegs, aber wenn ich irgendwie kann, dann will ich auf jeden Fall auch dabei sein. Ja, und bei der KI ist einfach eins ganz wichtig. Also man kann das ja nutzen. Man kann eine Frage da reinstellen, kann es nutzen. Ihr müsst es gegenchecken. Wenn da irgendwelche Links sind, ihr müsst da drauf gehen und gucken, stimmt das? Was sind das für Inhalte? Ihr könnt euch da nicht drauf verlassen und das ist das Wichtigste. Ihr müsst einfach noch eine andere Quelle oder die Hauptquelle aufmachen, um zu sehen, ob das stimmt, was da steht, dann kann es eine Hilfe sein.
Da sind wir natürlich jetzt bei auch den journalistischen Regeln für so eine Recherche, die ihr natürlich für Romane so nicht anwenden müsst, weil wie gesagt, das liegt immer an euch, wenn ihr jetzt nicht juristisch relevant irgendwie was einbaut, aber davon gehen wir jetzt nicht aus. Aber journalistisch gesehen hast du natürlich bei der Recherche immer so, dass du, wenn du eine Sache behauptest oder einer Sache nachgehst, dass du immer mindestens zwei voneinander unabhängige Quellen brauchst, die das Ganze belegen oder bezeugen. Sonst ist das nicht wasserdicht, sonst ist das nur eine Sichtweise. Noch besser ist natürlich, wenn es zwei, drei Sachen sind, oder Leute sind, die das gesehen haben oder behaupten oder das irgendwie belegbar ist. Das ist dann schon wieder die Recherche, wirklich für die journalistische oder auch eher für Sach- und Fachbücher. Wenn ich tatsächlich ein Buch schreibe über ein historisches Ereignis als Sachbuch, als Fachbuch, da muss ich natürlich dann Dinge auch von vielleicht zwei, drei Leuten nochmal dargelegt bekommen. Vielleicht auch sagen, die Sichtweise von Person A auf das Ereignis war so, Person B hat das schon ganz anders gesehen, weil da habe ich natürlich die Pflicht, eine Sache, die sich eben nicht eindeutig darstellen lässt, zumindest auch von unterschiedlichen Aspekten zu zeigen. Das habe ich im Roman nicht, da habe ich ja immer Stichwort Perspektive, die einer Figur oder eines Erzählers. Da bin ich freier, aber klar. Aber dennoch, bei der KI heißt es durchaus, nochmal nachschauen, ob das dann stimmt. Ich habe das gestern mal mit dem Beispiel Wetter gemacht, die KI wirklich gefragt. Man kann ja sagen, welches Wetter war an dem und dem Datum und dem Ort.
Ja.
Und dann, das ist ein kleiner Stichpunkt, kann es eben auch lohnenswert sein, wenn da behauptet wird, das Wetter am so und so vielten war da und da regnerisch und das, dann auch die KI nochmal nachzufragen, woher hast du denn diese Information? Sag mir das bitte. Nicht immer sagt die KI das. Das ist dann, manchmal wird es auch unterbunden.
Habe ich mir ausgedacht.
Weil, Stichwort auch urheberliche Dinge. Manchmal will die KI auch gar nicht das preisgeben, womit sie trainiert wurde, mit welchen Daten sie trainiert wurde.
Ja.
Manchmal sagt sie das aber auch und manchmal wird auch Unsinn behauptet. Deswegen kann es aber sinnvoll sein, einfach zu sagen, woher hast du diese Information? Kann ich das nochmal nachschauen? Und wenn dann was rauskommt, dann sollte man das auch tun und dort auch nochmal nachschauen, ob das wirklich stimmt.
Ja, oder wo finde ich eine Liste mit Wetterdaten? Ne? Also es gibt ja sicher da auch irgendwelche Archive. Man muss sich da so ein bisschen durchfragen.
Ja, auch von Wetterdiensten und so, genau.
Eben, denke ich mir, gibt es auf jeden Fall. Kennst du die Webseite Perplexity AI?
Nein.
Das ist auch was sehr Spannendes, Wolfgang. Da kannst du auch, das ist auch eine KI im Prinzip, da kannst du auch recherchieren. Und das Schöne an dieser Seite ist, dass da immer die Quellen da mit dabei stehen. Und zwar wirklich explizit. Du kannst dir dann auch direkt die Quellen anschauen und es werden dir auch Folgefragen angeboten. Ich habe jetzt einfach mal gefragt, wie sah es in München 1945 aus? Dann bekomme ich einen schönen Text mit Spiegelstrichen über bestimmte Dinge, wie viele Einwohner es gab. Mir werden die Quellen angegeben und es wird danach mir angeboten, weitere Fragen zu stellen, zum Beispiel, wie viele Menschen lebten in München im April 1945? Welche Auswirkungen hatten die Luftangriffe auf die Stadt? Also das führt mich dann so ein bisschen weiter. Auch mit Fotos. Und das finde ich deswegen spannend, weil die Quellen mit dabei sind. Ich kann also direkt gucken, wo hast du das her? Und in die Quelle direkt selber reingucken. Das finde ich sehr schön. Den Tipp habe ich muss ihn mal endlich wieder erwähnen, von meinem allerliebsten Jürgen. Ich weiß ja nicht, warum er solche Sachen weiß, aber er weiß sie irgendwie. Und ich habe mir das angeschaut und das ist wirklich gut gemacht. Sagt er, weißt du, da hast du dann immer so schön die Quellen dabei mit so kleinen Nümmerchen. Und tatsächlich ist es so, könnt ihr euch ja mal anschauen. Ich nehme die Seite auf jeden Fall auch mit in die Shownotes.
KIs entwickeln sich ja auch fort und früher, wobei früher kann irgendwie schon vor 2 Monaten gewesen sein, wurden einfach manchmal auch Dinge behauptet, dann kamen neue Funktionen hinzu, die wirklich auch nochmal gegengecheckt wurden.
Ja.
Und wir wissen aber auch, selbst wenn die KI, die checkt ja meistens auch nur im Internet vielleicht irgendetwas gegen und recherchiert dann nochmal im Hintergrund, dann wissen wir wiederum ja auch, wenn wir eine Internetrecherche machen, da lohnt es sich vielleicht auch nochmal 2, 3, 4 Websites anzuschauen und nicht gleich die erstbeste zu nehmen und die Infos da zu nehmen. Es wird teilweise auch suggeriert, leider, da muss man gar nicht zu KI, sondern auch in Google-Informationen. Auch Google bringt sehr häufig ja schon, ohne dass ich eine Website besuche, gleich im Google-Ergebnis irgendwelche Dinge. Gerade so, wenn es um ganz klare Daten und Fakten geht. Aber vielleicht sind die auch falsch und die kommen ja auch nur von der Website. Also lieber, vor allen Dingen, wenn es eine wichtige Sache ist, das nochmal gegenchecken und zu gucken, ob das denn wirklich stimmt. Wenn das elementar ist für die Geschichte, sonst eher weglassen.
Ja, man kann ja auch das sozusagen als Aufhänger nehmen und dann doch nochmal ins Stadtarchiv oder sowas in eine Bibliothek schauen und das dann nochmal vertiefend nachlesen. Und letztendlich ist es natürlich so, das muss einem bewusst sein, man liest ganz viel, eignet sich ganz viel an und nimmt dann nur einen Bruchteil davon. Aber wenn du dich so angefüttert hast, dann kannst du das lockerer wegschreiben. Da musst du nicht so viel drüber nachdenken, ob das jetzt gerade passt oder nicht. Deswegen empfehle ich eigentlich auch vorher schon ein bisschen mit der Recherche anzufangen und das nicht nur während des Schreibens zu machen. Das kann einen sehr, sehr, sehr raushauen und dann ist es gut. Man hat vorher schon ein bisschen sich was angeschafft, ein bisschen angelesen. Man wird während des Schreibens vielleicht nochmal was brauchen, aber man hat schon so einen Grundsatz an Informationen.
Und nicht ohne Grund sind natürlich dann auch viele Geschichten doch autobiografisch geprägt oder binden viel Autobiografisches ein, weil man da einfach die Erfahrung gemacht hat, weil man das einfach kennt. Wenn ich weiß, ich habe auch mal, ich weiß gar nicht, war mal versucht, einen Text anzufangen. Und wenn man sich manchmal Dinge überlegt, allein schon, wenn man zum Beispiel keinen Hund hat, aber die Protagonistin in der Geschichte soll einen Hund haben. Und da geht es in manchen Aspekten schon los. Ja, wie ist denn das überhaupt? Und also es sind dann schon unter Umständen die kleinsten Details,
absolut,
wo man plötzlich merkt, Moment, das weiß ich jetzt gar nicht. Wie funktioniert eigentlich dieses und jenes technische Gerät, das ich jetzt da einsetzen möchte, was ich nur vom Hörensagen kenne? Man kommt sehr schnell auch bei der ganz banalen Beschreibung von Alltagsdingen in irgendwelche Aspekte rein, wo ich sage, weiß gar nicht genau, wie das jetzt funktioniert. Also man darf nicht denken, Recherche ist nur notwendig bei großen historischen Romanen oder in Krimis oder was wir gerade hatten, sondern ich komme häufig in ganz kleinen, banalen Details schon rein in Dinge, sind die wirklich so? Vor allen Dingen, wenn ich manchmal einen Roman eben nicht in der heutigen Zeit spielen lasse. Was immer meiner Wahrnehmung als Kritiker sehr häufiger passiert, dass Romane in eine leichte Vergangenheit gesetzt werden, weil es damals beispielsweise keine Handys gab und weil ich nur so gewisse Dinge beschreiben kann, wo jeder heute sagen würde, Moment mal, der hätte doch da kurz angerufen oder der hätte doch kurz eine WhatsApp geschickt und so weiter. Das ist natürlich manchmal auch hinderlich, dass wir diese ständigen Kommunikationsmöglichkeiten haben für den Aufbau zum Beispiel einer spannenden Handlung. Und deswegen verlegt man die ein bisschen in die Vergangenheit und sagt, ja, dann lasse ich das jetzt halt nicht. Dann lasse ich es Anfang der 90er, ist vielleicht nicht ganz so weit weg, da habe ich auch noch Erfahrung, aber dann geht es schon los. Ja, Moment mal, gab es dieses und jenes technische Gerät schon Anfang 90er? Hat man denn da so gesprochen? Und dann komme ich da wiederum in ganz andere Recherchethemen rein. Also das gilt es auch immer zu berücksichtigen, wie schon vorhin gesagt, lieber einen Ort anonymisieren, lieber eine Zeit auch in gewisser Weise anonymisieren, dass ich zum Beispiel das Jahr auch nicht ganz explizit festlege, in dem dieser Roman spielt, wo ich dann auch mal schreiben kann, am folgenden Donnerstag ging sie bla 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 und jemand rechnet dann nach und sagt, Moment, das kann aber gar nicht sein, der Donnerstag, da war an dem Tag, ja, dass ich da nicht in solche auch manchmal kleinkrämerischen Kritikpunkte reinkomme.
Genau, oder man muss halt eine Figur explizit so erschaffen, dass sie aus irgendwelchen Gründen kein Handy hat. Das kannst du ja auch machen. Du kannst ja auch sagen, das spielt jetzt, aber der Typ, der hat ein Riesenproblem damit, der macht das auf gar keinen Fall. Dafür hat er einen guten Grund, der hat einen entsprechenden Hintergrund und macht das halt nicht. Aber selbst im Science Fiction musst du eigentlich recherchieren. Denn selbst wenn du eine ganz neue Welt aufbaust mit neuen technischen Möglichkeiten, basieren sie letztendlich auf Dingen, die wir heute in irgendeiner Form vielleicht schon haben. Ja, nehmen wir mal Solarenergie, die jetzt irgendwie so anfängt. Ja, wenn ich jetzt einen Science-Fiction-Roman schreiben würde, wo Solarenergie was ganz Selbstverständliches und Großes und etwas ist, was ich mir noch gar nicht vorstellen kann, dann würde ich auch auf Dinge zurückgreifen müssen, die heute vielleicht schon irgendwie da sind. Das heißt, Science-Fiction-Leser wollen eine logische Erklärung für Dinge, die dann vielleicht irgendwann kommen könnten, die nachvollziehbar kommen könnten. Also auch da musst du irgendwie so ein technisches Verständnis haben, dass man sagen kann, ja, ich kann mir vorstellen, in 200 Jahren könnte das so sein. Du kommst ums Recherchieren fast eigentlich nie herum.
Egal wie, egal was, das kann bei der kleinsten Kleinigkeit anfangen, bei Pflanzen, die beschrieben werden oder sonst wie, wachsen die da überhaupt oder was könnte das für eine Pflanze sein? Also es gibt so viele Aspekte, die man so gar was nicht auf dem Schirm hat, wenn man denkt, ja, ich beschreibe ja eigentlich das, was ich auch so sehe, aber man kommt da sehr schnell rein und man sollte natürlich, die Frage ist auch noch, wie hält man das auch fest? Das Ganze, das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt. Man kann das berühmte Notizbuch natürlich auch nehmen und festhalten.
Wird schnell voll.
Genau, das wird dann sehr schnell voll. Ja. Aber das ist natürlich auch wichtig noch zu erwähnen, dass man natürlich diese Ergebnisse auch irgendwie so festhalten sollte, dass man auch da wieder drauf zugreifen muss, dass man da entweder blättert oder man macht es digital. Das Programm Papyrus Autor beispielsweise bringt ja auch so eine Recherche-Datenbank mit. Da kann ich dann entweder ganz konkret, wenn ich zum Beispiel ein Zitat habe, das wirklich eins zu eins einbauen, wenn ich das in einer Chronik gefunden habe. Ich kann aber auch Rechercheinformationen zu einem Kapitel hinterlegen, wenn ich weiß, das ist die Basis von Dingen, die ich in diesem Kapitel beschreibe, da habe ich das und das und das recherchiert oder ganz allgemein wiederum zu dem Buch hinterlegen. Also da kann man das steuern, wo liegt diese Information. Das ist auch darauf ausgelegt, dass man sehr viel natürlich im Internet recherchiert. Das heißt, das ist da der Vorteil, ohne jetzt wieder Werbung für dieses Programm machen zu wollen, aber das ist da natürlich der Vorteil, dass wenn ich das aus der Wikipedia zum Beispiel übernehme, dann ist da gleich das Datum hinterlegt. Wenn ich das aber nicht so automatisiert habe, dann sollte ich das natürlich machen, denn gerade zum Beispiel die Wikipedia ändert sich auch. Ich kann das auch abrufen und ich kann auch ältere Varianten referenzieren von der Wikipedia. Nicht in einem Text, sondern eben für mich, dass ich mich wundere, ich habe das doch in der Wikipedia nachgelesen, hä? Das steht da jetzt nicht mehr.
Ja.
Dann ist es vielleicht editiert worden, geändert worden, rausgeworfen worden. Und da muss man das eben auch wissen. Kann man nachschauen, wollen wir jetzt hier nicht erläutern, wie man das genau referenziert und das ablegt. Also man kann es sich für sich digital ablegen. Ihr könnt Excel-Charts machen, ihr könnt Datenbanken anlegen, ihr könnt das sonst wie in eine Word-Datei. Aber ihr müsst natürlich für euch auch ein System finden, das lässt sich auch nicht allgemein beantworten, wie man das Ganze archiviert. Ich weiß nicht, wie bist du, um mal wieder beim Kaffeebuch anzuknüpfen, wie hast du denn die ganzen Informationen gesammelt und zusammengeführt, Diana? Womit arbeitest du? Wie hältst du Rechercheinfos fest?
Also bei mir ist es wirklich eine Mischung. Also ich mache das mit Papyrus, weil ich das sehr schön finde mit diesem Add-on, dass ich dann gleich die Quelle auch dabei mit ablege. Ich weiß also genau, wo ich es her habe. Ich habe sowohl auch noch ein richtiges Notizheft. Bei den Kaffeebüchern war das oft so. Ich habe Listen, immer projektbezogene Listen auch auf meinem Rechner, wo ich Dinge sammle und ablege. Manchmal drucke ich mir die Sachen aus, weil ich mir denke, muss ich mir nochmal genau durchlesen. Also ich springe fröhlich hin und her. Ich verlasse mich zum Beispiel auch nie auf Wikipedia. Da sind auch immer wieder Fehler, die dann manchmal rausgeworfen werden, wie du gerade erzählst, weil irgendjemand sagt, stimmt überhaupt nicht, das müssen wir rausnehmen. Das wird ja ständig überarbeitet, ja. Und so nutze ich eigentlich alle möglichen Dinge, je nach Projekt. Ja, bei dem Kaffeebuch war es sowohl bei mir auf dem Rechner als auch im Notizbuch. Und bei anderen Sachen schmeiße ich es dann direkt in Papyrus in meinen Text rein und sammle das so. Du kannst ja eben auch so globale Dinge sammeln. Du kannst kapitelbezogen sammeln. Das ist eigentlich ganz praktisch. Aber man muss sich ein System überlegen, wo man die Sachen dann auch wiederfindet und die Quellen auch wiederfindet. Das ist ganz wichtig.
Datenfans wissen, vieles hinterlässt ja auch Datenspuren. Fotos kann man natürlich und sollte man auch machen. Also bevor man vielleicht auch mal irgendwas abschreibt oder sonst wie.
Stimmt.
Nehmt das Handy raus und macht einfach ein Fotos. Und die neueste Software kann ja auch aus Fotos sofort zum Beispiel einen Text dann raus extrahieren beziehungsweise eine KI oder auch bei Apple ist es so, da stellt sich jetzt wieder die Frage, welche Daten werden da wohin geliefert. Aber ich kann ja auch in meiner eigenen privaten Fotosammlung sagen, von der Person X hätte ich gern alle Fotos. Oder der Ort ist natürlich auch einem Foto vermerkt, in der Regel vermerkt.
Ja.
Das heißt, ich kann dann auch über eine Landkarte zum Beispiel von einem Ort wieder die Fotos suchen. Mhm. So recherchiere ich manchmal auch wieder Fotos nach, die ich irgendwo gemacht habe. Wenn ich von einem Ort ein Foto brauche, dass ich dann nicht anfange, hier durchzuscrollen, sondern dass ich dann über eine Karte gehe. Und Foto im übertragenen Sinne denkt auch zum Beispiel an Screenshots. Das ist natürlich wieder beim journalistischen Arbeiten, gerade wenn ich manchmal auch heikle Themen recherchiere, in meinem vielleicht irgendwie zu Zuschussverlagen oder so, wenn man da einen Stand auf einer Website protokolliert, da macht man lieber zu dem Zeitpunkt einen Screenshot und
ja,
macht euch da mal vertraut, wie das funktioniert, welche Shortcuts es gibt. Es gibt beispielsweise auch Plugins für Browser, wo man ganze Websites, also nicht nur das, was ich gerade sehe im Browser, sondern manchmal scrolle ich ja 5, 6, 4 Bildschirmseiten runter, sondern wo ich auch einen Screenshot von der Gesamtseite machen kann und solche Dinge eher für journalistische Recherchen, um irgendwas zu belegen. Das stand aber auf der Website, gerade wenn auch Dinge verschwinden oder auch in Social-Media-Kanälen, da werden ja auch manchmal wieder Posts gelöscht. Also für diese journalistischen Arbeiten, da ist es häufig der Screenshot, der da hilft, etwas nochmal zu protokollieren. Und dann ist auch wichtig natürlich, das ist im Hintergrund ja meistens auch abgespeichert, wann der gemacht wurde und so weiter. Aber auch für die andere Recherche, bevor ihr lange Dinge abschreibt, macht vielleicht auch einfach mal einen Screenshot. Denn wie gesagt, ist ja nicht mehr so wie früher, das ist dann ein Bild und ich brauche aber Text. Heute kann man selbst aus einem Foto und wenn es noch so perspektivisch schräg aufgenommen ist, häufig manchmal einfach einen Text markieren. Es ist wie von Zauberhand, unglaublich.
Gut, dass du sagst. Ich bin natürlich in meine Cafés auch mit meiner Handykamera gewesen und habe nach dem Interview, das ich ja mit allen geführt habe, immer Detailfotos gemacht. Also ich habe immer noch so das, was mir gerade so auffällt. Der besondere Kuchen, der besondere Tisch, das Bild an der Wand, ne, das habe ich mir dann fotografiert, habe mir eigene Ordner für dieses einzelne Café angelegt und da habe ich das reingeschoben und das Ganze dann in meiner Recherchedatei gesammelt. Ja, das ist ja das, was Arbeit macht. Aber wenn du dann den Text schreibst, dann hast du deine Notizen, dann hast du deine Fotos und dann kannst du wirklich ganz wunderbar damit arbeiten. Screenshot geht bei mir an der Tastatur einfach übrigens über Drucken. Wenn ich sage Drucken, dann macht er einen Screenshot auf der Tastatur. Könnt ihr ja mal ausprobieren.
Also schaut, da gibt's Command-Shift 3 oder so ist beim Apple und so. Aber schaut das einfach im Zweifel nach. Macht euch damit im Vorfeld vertraut. Nicht, dass wenn ihr da irgendeinen Screenshot braucht, in dem Moment wisst ihr es dann nicht.
Genau.
Als letztes, wir sind aber schon wieder über die Stunde, aber als letztes sei natürlich auch noch erwähnt, das ist vielleicht auch die exzessivste Art von Recherche. Ich weiß aber, dass zum Beispiel mein Kollege Fabian Neidhardt das sehr häufig auch für seine Romane macht, ist natürlich wirklich auch ein Praktikum, in einem Beruf zu machen, den man beschreibt.
Cool.
Also der hat das teilweise auch in Berufen. Ich weiß, er hat auch mal bei einem Bestatter gearbeitet, weil er das beschrieben hat. Also oder auch in einem Hospiz. Also das ist da manchmal auch ein ganz
toll.
Ja, Dinge, wo man vielleicht auch das gar nicht vielleicht so möchte. Und was soll ich das wirklich machen? Aber natürlich, wenn ihr jetzt auch irgendwie was beschreibt, fragt vielleicht auch manchmal nach in irgendwelchen Berufsgruppen und sei es Dachdecker oder sonst wie was, ob ihr da mal im Praktikum auch mal dabei sein sollt, wenn eure Hauptfigur Dachdecker ist, dass ihr da einfach mal Einblicke bekommt, auch in dieses Handwerk, in dem ihr vielleicht mal mitfahrt oder mal einen Tag irgendwo dabei seid oder eine Woche. Also das ist so ein bisschen wie so American Acting, Schauspieler machen das ja häufig, dass sie da irgendwie sich reinbegeben und in die Situation, um das wirklich zu erfahren und dann auch spielen zu können. Und das gilt für Autorinnen und Autoren in gewissen Aspekten genauso. Also auch daran sollte man vielleicht mal denken, mal fragen, kann ich da mal mitfahren, kann ich da mal mitmachen, kann ich da mal Einblicke gewinnen, die eben länger sind, als nur mit einem Experten zu sprechen, sondern vielleicht auch wirklich mit einem Experten irgendwo unterwegs zu sein. Und auch da kommt man wiederum ins Gespräch. Also auch das sei noch erwähnt als eine Form der Recherche, um in Dinge reinzukommen, wenn die Hauptfigur sehr exzessiv einen bestimmten Beruf hat oder ein bestimmtes Hobby nachgeht, dass man da auch mal sich da mehrere Tage mit beschäftigt.
Und da bringst du mich auf was, Wolfgang, was mir jetzt einfällt, wo du das sagst. Man kann sich ja auch, wenn man Krimis schreibt zum Beispiel oder über eine juristische Kanzlei schreibt, das gibt es ja relativ oft, sich in Gerichtsverhandlungen reinsetzen. Die meisten Verhandlungen in Deutschland sind öffentlich. Da erlebst du die Richter, die Staatsanwälte, die Rechtsanwälte, du erlebst die Angeklagten hautnah. Du siehst, was das für Typen sind, was die für Antworten geben. Ich hatte mal jemand, die hat irgendwie sich damit befasst. Jetzt habe ich ja so lange in der Kanzlei gearbeitet und wusste ja nun wirklich, wie es ist. Und die war so daneben mit ihrer Vorstellung, dass ich gesagt habe, jetzt hock dich mal in eine Gerichtsverhandlung, weil du weißt überhaupt nicht, wovon du da redest. Ja, das glaubt dir kein Mensch. Das ist so nicht, wie du dir das vorstellst. Das kann zum Beispiel jeder machen. Da musst du dich nicht mal anmelden. Du kannst einfach hingehen, da finden so und so viele Verhandlungen statt, gehst da durch diese Schleuse. Da gibt es ja nur bestimmte Ausnahmen, wenn es um Kinder geht und solche Sachen. Und dann setzt du dich mal zu so einem Mörder da rein und hörst dir das mal an, wie so eine Verhandlung wirklich stattfindet. Das kann man quasi in jeder Stadt machen, für die Krimi-Autoren.
Da sind wir wie beim Mittelalter wieder so im Aspekt, wo man denkt, man weiß Bescheid und vielleicht weiß man tatsächlich, gerade von Gerichtsverhandlungen hat man eher so das Hollywood-Bild des vermeintlichen amerikanischen Rechtssystem mit Einspruch, euer Ehren und sonst wie. Und man meint, das da reinzubauen. Und wenn dann jemand, also sorry, aber so läuft das hier in Deutschland nicht. Deswegen, manchmal muss man auch erst wissen, dass da vielleicht eine Recherche möglich oder notwendig wäre, weil man denkt, man wüsste da alles. Also auch
und da sitzen
da sollte
auch Mörder.
Man,
da sitzen Mörder, die sind übrigens häufig sehr nett. Den siehst du das nicht an, wenn du den auf der Straße begegnest. Das sind häufig sehr nette, sehr zugewandte Menschen. Ja,
wenn man sie ihn ansehen würde, könnte man sie alle schnell verhaften.
So ist es, so ist es. Und dann erlebst du den mal. Und das ist schon eine ganz besondere Art der Recherche, mal zu sehen, wie der sich so gibt. Der ist dann ordentlich angezogen. Die werden ja auch beraten von ihren Rechtsanwälten. Ne? Zieh dir was Gescheites an und so. Und die sind häufig sehr nett, sehr zugewandt, ja. Und dann erlebst du mal, wie so ein Mörder wirklich ist. Wenn ich sowas schreiben würde, dann würde ich mich da. Aber genau weil ich das erlebt habe, weil ich die Ermittlungsakten kenne aus meiner Kanzleizeit, möchte ich keine Krimis schreiben. Ich nicht. Macht ihr das denn raus? Ich schreibe meine anderen Bücher. Wolfgang, haben wir es? Etwa?
Wahrscheinlich haben wir es nicht. Wir haben wie immer natürlich noch wesentliche Aspekte vergessen, auf die ihr uns natürlich jetzt hinweisen könnt. Denkt an schreibzeug-podcast.de, unsere Website, wo ihr alle Folgen findet. Da findet ihr auch diese Folge zum Thema Recherche. Recherchiert da, guckt die, klickt die an. Dann könnt ihr auch gezielt zu dieser Folge noch Infos geben. Natürlich, ich kann mir vorstellen, da gibt es von vielen Autoren noch wahnsinnig tolle Anekdoten, wie in Recherche dieses oder jenes gebracht hat oder was man alles erlebt hat. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr vielleicht aus eurer Recherchearbeit berichten könnt, erzählen könnt. könnt. Unglaubliches, wenn ihr das macht und ihr macht es, wenn ihr das da eintragt, auch sozusagen für alle, das ist dann auch für andere einsehbar. Also wir freuen uns über eure Ergänzungen, Rückmeldungen, nicht nur zu dieser Podcast-Folge, aber auch zum Thema Recherche. Natürlich haben wir, oh Gott, ich habe meinen Hauptpart am Anfang vergessen. Recherche kommt natürlich aus dem Französischen, brauchen wir da nicht groß erwähnen, was eben einfach nachforschen heißt. Wobei, es gibt ein lateinisches Wort, eigentlich wie immer natürlich auch aus dem Lateinischen. Das heißt, etwas sehr genau inspizieren und nachforschen. Aber ich glaube, da muss man das Wort nicht. Recherche, einfach wiedersuchen. Cherche, suchen, Recherche, nochmal wiedersuchen. Mhm. Also so, das kommt noch mit der sprachlichen Sache.
Ohne das hätten wir es jetzt nicht hier aufs Ohne
das, das hat jetzt wirklich gefehlt, sonst Unbedingt. Hätte ich jetzt Ärger bekommen.
Ja, gut, dass du das noch sagst.
Also, gebt uns Rückmeldung, gebt uns Likes, wie immer auf den Podcast-Portalen eurer Wahl. Ihr helft anderen, diesen Podcast zu finden und aufzuspüren in der Recherche.
Genau. Und damit würde ich sagen, machen wir Schluss für heute und sagen wie immer nur Ciao.
Ciao.